AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz im Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur 9. Episode von AI in Finance, dem AI-Podcast bei Payment and Banking. Ich freue mich super an diesem Wochenende mit dir, lieber Sascha, zu frühen Morgenstunden. Andere Menschen schlafen noch, eine neue Folge AI in Finance aufzunehmen. Und bevor wir loslegen, Sascha, wie geht's dir?
Du, mir geht's ganz fantastisch. Meiner Stimme ist das noch nicht so richtig zu entnehmen. Ich bin tatsächlich noch nicht so wahnsinnig lange wach. Es ist Sonntag sehr früh morgens. Aber ich bin froh, dass wir uns mal wiedersehen und freue mich ehrlicherweise tierisch, weil wir uns ja diese Woche so richtig sehen, auch in ein paar Tagen. Zusammen in München zu einem großen Event, wo wir beide eingeladen wurden. Aber ja, die Woche war knackig. Ich war wahnsinnig viel unterwegs und versuche noch so ein bisschen Schlaf nachzuholen.
Und von diesem großen Event, wo wir eingeladen sind, werden wir sicherlich im nächsten Podcast berichten. Das ist nämlich recht spannend.
Yes, genau. Dann nehmen wir sogar live auf. Denk ans Mikro, mein Junge.
Ja, du auch. dann lass uns loslegen. Du hast hier eine Menge insgesamt. Also wir haben ja immer die Shownotes hier offen. Also wir haben genug Nachrichten. Es ist viel passiert in den letzten 2 Wochen mal wieder. Und du hast auch ein bisschen was mitgebracht.
Genau, ich würde sagen, wir starten mal so ein bisschen mit OpenAI. Wir können ja nochmal sortieren. Und wenn wir uns wieder irgendwo festbeißen, dann schieben wir es halt. Und ich bin super froh, dass wir ganz viel auch in unserer Finance-Ecke haben. Es ist nämlich auch da echt viel passiert, egal ob es jetzt bei Goldman, bei JP Morgan Chase, bei Klarna ist. Also das Thema AI ist in der medialen Berichterstattung richtig groß. Fangen wir mal ein bisschen mit OpenAI an, denn es gibt mal wieder so ein bisschen Knatsch zwischen Microsoft und OpenAI. Das ist ja dieser sehr bekannte Milliardenpoker um die KI-Zukunft, über den wir schon so oft gesprochen haben. Und jetzt verhandeln sie wieder über die Zukunft von ihrer Partnerschaft. Und es geht um diesen Umbau in diese Public Benefit Corporation. Und diese Unternehmensform würde OpenAI dann endlich ermöglichen, das zu erreichen, was sie von Anfang an schon wollen, nämlich gleichzeitig gewinnorientiert zu arbeiten und einem gemeinnützigen Zweck zu dienen, was ja so das Holy Grail von Sam Altman von Anfang an war. Und Microsoft ist ja immer noch der größte Investor mit, ich glaube, aktuell 13 Milliarden. Ne? Und sie fordern aber einen dauerhaften Zugriff auf die Technologie von OpenAI, weil ganz, ganz viele bestehende Verträge wohl dann 2030 auslaufen und dann würden sie halt blöd aussehen, weil sie halt ganz viel die OpenAI-Modelle auch halbwegs exklusiv an die ganzen Partnerschaften in ihrem Microsoft-Reich quasi verkaufen, auch über Azure. So, und gleichzeitig...
Nee, mach erstmal.
Nee, genau. Also, was ich halt so spannend finde, ist, dass gleichzeitig sagt OpenAI, ja, machen wir alles, aber haben ja auch so ganz große andere strategische Partnerschaften mit Oracle, mit Softbank. Das ist dieses Stargate, was ja auch Trump groß announced hat, wo sie eine komplett eigene Infrastruktur in den USA aufbauen, um viel weniger abhängig von Microsoft und ihren Datenzentren zu sein. Das heißt, dieser Umbau zu dieser Public Benefit Corporation würde dann natürlich nicht nur neue Investoren anlocken, sondern auch so ein bisschen dieses bisherige Limit für die Renditen aufheben, um einfach in Kapital noch in hunderte Milliarden in neue Rechenzentren und ihre eigene KI-Entwicklung zu mobilisieren. Also dieser Machtkampf geht einfach immer weiter. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, weil ich glaube schon, dass diese beiden Großgewichte wirklich die Zukunft der KI-Branche auch in den nächsten Jahren noch maßgeblich beeinflussen werden.
Ich wollte nämlich genau gerade die Frage stellen, also auch für mich nochmal zum Verständnis, der Unterschied zwischen Cap-Profit-Model, wo Sie ja jetzt gerade drin sind, und dem
Public Benefit Corporation.
Ja. Public Benefit. Kannst du nochmal in 2 Sätzen ganz kurz das Problem in der Nutshell erklären?
Ja, das Problem ist so grundsätzlich, dass sie ja ausgerufen haben, dass sie einen gemeinnützigen Zweck mit dieser Corporation OpenAI grundsätzlich dienen wollen. Aber das ist so ein bisschen wie in Deutschland mit einer GmbH, also einer gemeinnützigen GmbH, wo du ja die Profits nicht dann einfach irgendwie anders verwenden für jegliche, also du musst die quasi in reine Investitionen und in deine pure Gemeinnützigkeit dann reallokieren. Und das ist so ein bisschen in diesem gemeinnützigen Zweck dieser Corporation genauso. Und das widerstrebt ja Sam Altman, der natürlich auch sagt, ich möchte gewinnorientiert arbeiten. Gar nicht nur für mich selbst, sondern natürlich auch für meine Investoren, weil wenn du dir vorstellst, du hast wahnsinnig große Venture Capital und Private Equity Investoren da drin, die brauchen ja für ihre Limited Partners wiederum so diese Fund-Returner-Story, dass sie sagen, wenn ich jetzt 10 Millionen investiere, dann werden sie innerhalb der nächsten 7 bis 10 Jahre vielleicht zu 200, 500 Millionen. Und nur mit dieser Story investiere ich auch dieses Geld. Das tun sie aber bewusst natürlich nicht, wenn sie sagen, ich kann da wieder nur genau mein Geld rausziehen, weil diese Gemeinnützigkeit, die interessiert ja diese kapitalistisch orientierten Investoren nicht, sondern die möchten quasi beides. Und es gibt so dieses Vehikel in den USA, das heißt Public Benefit Corporation, da ist beides grundsätzlich möglich, ist wahnsinnig komplex aufzustellen, aber genau das wollen sie jetzt tun und ich gehe davon aus, dass wir in einer der nächsten Pressemitteilungen lesen, dass dies dann auch umgesetzt wurde.
Dann passt das, glaube ich, ganz gut. Es geht auch in der nächsten Nachricht so ein bisschen um Geld, also um viel Geld. In dem Fall OpenAI möchte investieren oder bucht gerade aktuell 4 Milliarden US-Dollar nämlich in ein Rechenzentrum bei CoreWeave. CoreWeave ist vielleicht nicht so super bekannt, machen aber im Grunde nicht nur für OpenAI die ganzen Rechenzentren, sondern eben als auch für Microsoft. Und da hat OpenAI nochmal das Portemonnaie aufgemacht und nochmal etwas in CoreWeave investiert, beziehungsweise beauftragt. Es geht natürlich am Ende darum, um Rechenzentrum, um Cloud Computing. Was ganz interessant ist, dass CoreWeave immer noch rote Zahlen schreibt, was vielleicht auch gar nicht so interessant ist, wenn man überlegt, dass sie halt all ihre Investitionen letztendlich in Hardware stecken, in dem Fall in Nvidia Hardware. Also ein großes Ökosystem, was sich da entwickelt hat. Da geht es also auch weiter.
Ja, total. Ich glaube, dieses Thema CoreWeave werden wir auch noch zukünftig beobachten. Also die sind ja wirklich erst zum ersten Mal so richtig in Erscheinung getreten bei diesem Börsengang. Und da sind ja alle davon ausgegangen, weil die ja auch diese gesamte Technologie von Nvidia im Hintergrund benutzen, wahnsinnig viele von den Platten auch irgendwie haben, dass sie den erfolgreichsten Börsengang halt irgendwie in diesem Jahr hinlegen, war dann leider nicht
war
so.
Nicht
ich glaube,
so
die wollten
ne?
4 Milliarden einsammeln, haben ja, ja. Dann war es nur 1 Milliarde oder ein bisschen mehr beim IPO. Mittlerweile ist das ganz okay geworden, aber ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass OpenAI den nochmal ein bisschen unter die Arme greift, weil die da doch einen recht intensiven Betriebsverlust halt immer noch hatten.
Haben wir eigentlich in Europa irgendwas Vergleichbares an Rechenzentren? Nee, ne?
Nee,
1&1, glaube ich, ne?
Ich weiß nicht, also in Heilbronn schrauben die, glaube ich, jetzt halt irgendwie in der Schwarzgruppe an so die nächsten Dingern, aber am Ende wird da auch einfach nur Blech zusammengestöpselt. Ich glaube, ihr mit der Finanzinformatik und FETS habt doch da wahrscheinlich eines der größten Rechenzentren, die man so haben kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es in die gleiche Richtung geht, von der Größe her. Aber für Deutschland sicherlich kein kleines Rechenzentrum, das stimmt.
Blech ist Blech.
Blech ist Blech. Heiliges Blech.
Genau. So, ich habe was Schönes gefunden. Es gibt ja diesen OpenAI-Forschungschef. Den gibt es ja jetzt auch schon eine Weile. Das ist ja bei OpenAI immer so eine Sache. Ne? Wenn man sagt, ich bin lange im Unternehmen, dann meint man meistens Wochen oder Monate. Weil die Fluktuation ist ja dann doch immer noch intensiv, vor allem auf Senior Management und Top-Level-Management-Ebene. Aber der hat jetzt ein ganz spannendes Interview in Nature gegeben. Und der sagt, also er im Gegenzug zu Sam Altman sieht künstliche Intelligenz wirklich auf dem Weg, bald nahezu komplett eigenständig Software zu entwickeln. Und dazu gab es, glaube ich, auch gestern Abend noch eine Mitteilung, die habe ich noch gar nicht so richtig gelesen, aber der betont, dass KI-Modelle sehr, sehr bald in der Lage sein könnten, wirklich wirtschaftlich verwertbare Ergebnisse zu produzieren und vollständig autonom zu forschen. Ja, und er sagt, bis zum Ende des Jahres erwartet er und sein Team so erste praktische Anwendungen in der Softwareentwicklung, während dann auch Fortschritte in der autonomen Forschung, Wissenschaft bis zum Ende des Jahrzehnts prognostiziert werden. Das soll ein komplett eigenes Modell auch wieder werden, wo du halt irgendwie sagst, das ist jetzt einfach dein Techie im Keller, den du einfach komplett autonom laufen lässt.
Ja, passt sehr gut. Wir hatten ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder Tools vorgestellt, die das ja nur an der Oberfläche letztendlich ankratzen. Wenn man sich aber überlegt, was gerade unter der Haube passiert. Und ChatGPT hat ja jetzt gerade auch das neue Model, also das 4.1, veröffentlicht, was ja vorher nur eigentlich Entwicklern zugänglich war, eben auch mit Fokus auf das ganze Thema Code schreiben und Mathematik. Und wenn man sich auch dann die Sprünge ansieht, wundert mich das überhaupt nicht. Passt auch so ein bisschen zu der Aussage, das hast du ja auch mitbekommen. Ich glaube, ich war vor 2 Wochen auch, als Barack Obama nochmal auf irgendeinem Event gesagt hat, dass im Prinzip die Developer, also Entwickler, zu den Berufen gehören, die am schnellsten aussterben. Was irgendwie absurd ist, weil es noch vor 3 Jahren eigentlich die Berufe waren. Ja, was haben wir immer geschrieben bei uns in der Branche? Wir brauchen mehr Devs, wir brauchen viel mehr Entwickler und jetzt,
ja. Ja, da hieß es so immer, man werde auf gar keinen Fall BWLer oder VWLer, die braucht keine Sau, aber auf jeden Fall Entwickler, ne? Damit wirst du reich. Und ich glaube, als KI-Entwickler wirst du auch einfach reich, aber halt wahrscheinlich nicht mehr lang.
Mhm.
Ja, ich habe eine schöne Sache auch nochmal gefunden von OpenAI, die jetzt mit etwas, was sie Health Bench nennen, also Gesundheitsbank frei übersetzt, einen neuen Maßstab für wirklich das Thema medizinische künstliche Intelligenz setzen wollen. Und da gab es so einen sehr umfassenden Benchmark, so eine Studie mit über 5000 realitätsnahen Gesprächsszenarien, die erstellt wurden, und zwar mit, ich glaube, 250 Ärzten aus so ganz vielen Ländern. Und das Ergebnis war, dass die neuesten KI-Modelle, dieses 4.1, von dem du gesprochen hast, aber auch das ganz neue O3, in diesen Tests tatsächlich besser abschneiden als menschliche Ärzte. Und besonders beeindruckend ist da irgendwie auch so diese Leistung von diesem Modell O3, das nahezu doppelt so hohe Bewertungen erreicht in diesem Feld wie sein Vorgänger GPT-4o. Und auch andere Modelle wie Grok 3 wurden getestet, Gemini 2.5 wurden getestet. Nicht ganz so gute Leistung, aber ehrlicherweise auch signifikant gute Leistung. Und OpenAI hat hier nochmal betont, dass diese Ergebnisse natürlich immer differenziert betrachtet werden müssen. Also ohne das Verfassen von Chat-Antworten gehört nicht zu den üblichen Aufgaben von Medizinern. Und die KI-Modelle wurden natürlich speziell für diese Aufgaben trainiert. Aber wenn man sich halt irgendwie überlegt, was das auch für die Zukunft bedeuten kann, ja. Also ach, das Thema Telemedizin ist ja mittlerweile richtig groß. Wir waren gestern bei Freunden von uns hier und die Frau ist Ärztin, und am Wochenende macht die halt so Jobs in der Telemedizin. Das heißt, sie sitzt dann einfach stumpf irgendwie 8 Stunden hinter einer Videokonferenz, und dann werden ihr halt irgendwie, ich sag mal, einfache Fälle zugeschlüsselt. Ne? Eine Erkältung hier, irgendwelche Bauchschmerzen dort. Und wenn du dir überlegst, dass das Ganze dann demnächst auch Agentic getrieben sein kann, einfach nur durch Speech, durch Text etc., durch Sprachmodelle. Warum eigentlich nicht, ja? Total spannend.
Ja, vor allem, weil es, wie du es gerade gesagt hast, gerade bei in Anführungsstrichen einfachen Sachen, ja, am Ende kommst, glaube ich, darauf an, wie wirst du abgefragt. Ich meine, die Diagnose beim Arzt ist ja auch nur so gut, wie er fragt. Natürlich kannst du sagen, mir tut irgendwie der Fuß weh, aber es kommt ja auf den Kontext an, und da wundert es mich nicht, dass Sprachmodelle besser funktionieren. Ich meine, am Ende ist es, glaube ich, ja alles sehr strukturiert, ja. Also natürlich braucht es dann bei etwas komplexeren Sachen sicherlich mal jemanden, der dabei guckt und auch vielleicht mal irgendwie, der das Stethoskop vielleicht irgendwie auf die Brust legt. Aber wie du es gesagt hast, bei diesen einfachen Fällen wundert mich das überhaupt nicht. Und wenn ich habe jetzt gerade so gedacht, es gibt ja jetzt schon diesen Einsatz von Robotics oder Robotern in der Medizin, also bei Operationen. Da ist natürlich noch der Arzt, der das Ding lenkt. Aber mich würde nicht wundern, wenn man in 10, 15 Jahren die ersten Dinger irgendwie autonom agieren lässt. Ja, was ich so eine einfache Platzwunde zu nähen, kann jetzt auch kein Hexenwerk sein.
Nee, das glaube ich auch. Aber ich glaube, es geht wahrscheinlich auch sogar noch schneller, weil wir hatten das mal irgendwann vor 2 oder 3 Episoden, wo wir gesagt haben, ne, mein Oura Ring oder die Apple Watch oder sowas, die geben ja auch schon ganz viele Daten raus. Aber wenn du dir überlegst, dass jetzt auch die nächste Generation der Apple AirPods. Den Puls messen, und wenn du diese Messung dann über dein iPhone direkt quasi schon dann auch damit teilst und sagst, ne, vielleicht hast du dann auch schon die ersten EKG-Funktionen, Herzfrequenzvariabilität, sowas, ja, Schlafverhalten, dann kannst du das dann direkt quasi dort auch einspeisen lassen, und dann kann dieser KI-Doktor dir vielleicht halt irgendwie auch sofort halt irgendwas diagnostizieren, vielleicht nicht unbedingt gleich verschreiben, ne, über ein E-Rezept, aber zumindest halt so ein paar Diagnosen geben. Was ich da in dem Zug ganz spannend fand, es gab letzte Woche einen Post von Christoph Bosek auf LinkedIn, ist ja so ein AI-Consulting-Typ, der sehr coolen Content schreibt. Und der hat auch darauf hingewiesen, ne, AI ist kein Ersatz für einen Arzt, aber der hat irgendwie so einen ganz hässlichen Bandscheibenvorfall mal gehabt vor 6 Jahren und war bei 1000 Ärzten, bei 1000 Physios, alles probiert, ging nie besser. Und was der führt, ist seit diesen 6 Jahren so ein Schmerztagebuch. Das heißt, er schreibt halt irgendwie jeden Morgen irgendwie auf, was habe ich für Schmerzen von 1 bis 10 und guckt dann, was habe ich am Vortag gemacht, wie kann ich das vermeiden, was kann ich besser machen. Und der hat halt immer gesagt, er ist so zwischen 6 bis 10 irgendwie aufgewacht und hat jetzt einfach mal gesagt, ich diagnostiziere mich einfach mal selber und behandle mich selber mit ChatGPT. Mit O3 hat er das begonnen und hat quasi einfach nur simpel da Tipps gefragt, ohne geiles Prompting, um Übungen von zu Hause machen zu lassen, und hat so eine total wilde Art und Weise zurückbekommen, also irgendwie von, wie er Durchblutung fördert, wie er Steife löst, welche Mobilitätsthemen er machen soll, bla bla bla, ne? Und hat halt gesagt, er hat angefangen mit diesem Plan und irgendwie nach wenigen Wochen ist halt irgendwie sein Average-Schmerzverhalten quasi von 6 bis 10 auf 4 runtergegangen. Und hat halt auch gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich richtig miteinander zusammenhängt. Aber ganz am Ende sagt er halt auch, das ist total spannend, wie du dich halt selbst diagnostizieren kannst, wie du aber auch selbst diese ganze, also wie du jeden Tag quasi ein Feedback geben kannst, dann wird das Modell wieder reiteriert und du dann wirklich von auch Erfahrungen von anderen halt hier partizipieren kannst und dich einfach so ein bisschen selber diagnostizieren und heilen kannst.
Total, und das passt ehrlicherweise auch, also ich habe eine ähnliche, was heißt Erfahrung gemacht, ne? Man guckt natürlich und fragt irgendwie, man will, keine Ahnung, was jetzt nochmal anfangen mit dem Laufen, wie verbrennt man optimal Kalorien. Das Interessante ist ja, du hast diesen Single Point of Contact. Du musst halt eben nicht dir 12 Seiten durchlesen, die dir 12 unterschiedliche Antworten geben. Und je nachdem, auf welcher Esoterik-Seite du landest, ja, heißt es auf einmal, du musst irgendwie den ganzen Tag, keine Ahnung was, Fischöl oder Schlangenöl trinken, damit du irgendwie deine Verbrennung ankurbelst. Und das ist irgendwie das Spannende, natürlich auch ein Stück weit gefährlich, weil du hast nur noch diesen Single Point of Contact, ja. Aber mich wundert das nicht, insbesondere auch da. Ne? Wir wissen natürlich gerade in der Medizin, es gibt da ja Millionen von Daten und auch Millionen von Studien, die, glaube ich, zu einem sehr ähnlichen Ergebnis kommen. Und diese Ausreißer, die man so in dieser Yellow Press liest, sind ja dann so vermeintlich einzelne Ernährungsgurus oder irgendwelche Ärzte, die glauben, sie könnten jetzt irgendwie Krebs mit Vitamin C heilen. Das ist aber nicht das, worauf dann so ein ChatGPT zugreift, sondern da ist es halt dann 1000 Studien, die das Gleiche sagen und dann zu einem entsprechenden Ergebnis kommen. Interessante Nachricht habe ich dazu, und zwar nämlich ich springe jetzt gerade aus der Versicherungsbranche. Die Chinesen, oder in China gibt es ein Problem, also Problem ist jetzt in dem Fall ein hässliches Wort, aber die Menschen werden immer älter und dementsprechend natürlich auch die Problematik mit Versicherungen, und die fangen jetzt gerade an, AI sehr intensiv einzusetzen. Ein Beispiel ist ein Versicherungsunternehmen, ich versuche es mal richtig auszusprechen, Yuan Bao, und die setzen mittlerweile 4000 KI-Modelle zur Analyse von Gesundheits- und Lebensstildaten ein, um letztendlich den Nutzerinnen und Nutzer oder den Kundinnen und Kunden eine optimale Versicherung anbieten zu können. Also im Prinzip passt das zu dem, was du gesagt hast. Es werden also telemetrische Daten erfasst. Keine Ahnung, ist ja die Uhr, dann werden wahrscheinlich Ernährungsverhalten, wird wahrscheinlich abgefragt und andere Gewohnheiten. Aber darauf passend kriegst du natürlich dann auf dich zugeschnittene Versicherung. Und das bedeutet natürlich, jemand, ob das jetzt moralisch immer das Richtige ist, da kann man sich trefflich drüber streiten, aber jemand, der irgendwie 12 Schachteln Zigaretten am Tag raucht und sich überwiegend von Snickers ernährt, nichts gegen Snickers, aber da könnte ich mir vorstellen, dass die Person dann am Ende vielleicht einen etwas höheren Beitrag zahlt als die Person, die vielleicht morgens schon mit Yoga anfängt.
Bei mir bleibt ja hängen, und ich glaube bei unseren 150.000 regelmäßigen Zuhörern auch, dass du jetzt anfängst mit Joggen. Geil.
Nein.
Wir werden das
gut
tracken.
Gut, machen wir doch weiter. Du hast ja auch noch ein paar Nachrichten mitgebracht.
Genau, lass uns mal zum Finance springen. Da haben wir beim letzten Mal ja beschlossen, weil das auch gut ankam und wir wirklich viel positives Feedback von euch bekommen haben, dass wir nochmal ein bisschen mehr bei Finance reingehen. Und ich habe auch das Gefühl, Mike, dass so seit 1-2 Monaten viele Finanzinstitute weltweit aufwachen und nicht nur irgendwie auf Konferenzen drüber schwafeln, was sie denn alles irgendwie mit KI machen. Und wenn du sie dann irgendwie am Kaffeetisch erwischt und sie dann sagen, ja nee, so richtig ernst gemeint war es auch nicht, wir gucken uns das irgendwie an. Sondern dass jetzt auch mehr und mehr wirklich Use Cases ausrollen. Beim letzten Mal haben wir über Visa gesprochen, das war richtig spannend. Wir haben über die Commerzbank gesprochen, die dieses AVA einführt. Aber es gibt echt viel, auch gerade international. Ich hatte ja vorhin kurz über Klarna gesprochen, ja, dieser schwedische Zahlungsdienstleister, über den wir hier schon ganz, ganz viel gesprochen haben, und die haben sich ja in den letzten Jahren so als Vorreiter in Sachen künstliche Intelligenz positioniert. Letztes Jahr hat der Gründer und CEO Sebastian Siemiatkowski ja auch sehr medienwirksam verkündet, dass er die KI-Bank werden will, wo ich schon dachte, so oh, geil, endlich spricht es mal einer aus. Und dann hatten sie das Ziel, den Kundenservice so zu optimieren, dass das Ding einfach wirklich nur noch hundertprozentig durch einen KI-gestützten Chatbot ersetzt wird. Es war ein digitaler Assistent und basierend auf OpenAI-Technologie, der bearbeitet dann monatlich, ich glaube, über 2 Millionen Anfragen in über 35 Sprachen und hat so diese durchschnittliche Bearbeitungszeit reduziert von 11 Minuten auf 2 Minuten. Kundenzufriedenheit war wohl auf einem vergleichsweise hohen Niveau immer noch. Und Klarna hat gesagt, durch diese Effizienzsteigerung erwarten sie einen zusätzlichen Gewinn von 40 Millionen US-Dollar, was super war, weil sie ja sowieso gerade das Prospekt für ein IPO geschrieben haben. Ja, sie haben, glaube ich, sogar 700 Leute direkt mal ad hoc rausgeworfen. Und damals ging auch so ein Ruck durch die Welt derjenigen, die auch darüber nachgedacht haben, ob sie Chats oder generative KI-Chats halt irgendwie bei sich einfühlen. Wir haben das ja auch gemacht, haben ja schon oft drüber gesprochen. Und wir hatten natürlich auch immer diese Frage, wollen wir diesen menschliche Komponente wirklich hundertprozentig da rausnehmen? Und wir haben gesagt, so nee, auf keinen Fall. Wir wollen die Agents entlasten und wirklich für komplexe Sachverhalte noch weiternehmen. Aber ne, Klarna war da einfach ein bisschen aggressiver und radikaler. Und jetzt muss man sagen, ne, seit dieser Angeberpresse ist dann eine ganze Weile nichts passiert. Und auch trotz dieser beeindruckenden Zahlen zeigt sich, dass KI dann doch nicht alle Herausforderungen im Kundenservice meistern kann. Weil jetzt hat der CEO kleinlaut eingeräumt, als er darauf angesprochen wurde, dass die Qualität des Kundendienstes unter diesem reinen, hundertprozentigen KI-Einsatz wirklich total gelitten hat. Und was sie jetzt tun, ist einfach wieder tatsächlich Leute zu hiren und menschliche Mitarbeiter einzusetzen in so einem flexiblen Modell. Ja, also so ein bisschen wie bei Uber kann man sagen, also die stellen jetzt Mitarbeiter nur remote ein, ohne feste Verträge, so ein bisschen Flex und sagen, wir brauchen tatsächlich wieder Menschen, weil manchmal gibt es einfach Sachverhalte, auch bei uns, die sind so kompliziert, dass die KI das nicht lösen kann, dass sie noch nicht emotional genug ist oder empathisch genug und dass sie tatsächlich einfach dann nur Müll ausspuckt und was den Menschen einfach nicht hilft.
Aber was es auch zeigt, und du hast es nicht mal in dem Nebensatz, sondern ich glaube, der wichtige Teil daran ist, sie haben wieder Menschen eingestellt, aber halt auf nicht fest angestellt, sondern so ein Flex-Ding. Der Weg bei Klarna und auch wahrscheinlich bei vielen anderen, der steht fest. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wieder zurückkommen Armadas von, sagt man, also eine Armada, ich weiß nicht, wie viel die Mehrzahl ist, aber an einer Vielzahl von Supportzentren, die wir früher hatten, also diesen klassischen Telefonsupport, den wird es in der Form in Zukunft nicht mehr geben. Also das wird, nee. Oder den wird es nur noch wirklich sehr, sehr eingeschränkt geben, genau für diese Spezialfälle, wo der Kunde irgendwie total cholerisch ist oder vielleicht auch nicht verständlich sich artikulieren kann. Aber ansonsten, glaube ich, ist auch da der Weg, glaube ich, geebnet.
Ja, da bin ich hundertprozentig überzeugt davon. Und trotzdem glaube ich, dass diese Kombination aus hybriden Customer Service, wo du einfach einen Großteil der wirklich einfachen und generischen Anfragen wirklich über eine künstliche Intelligenz machen lässt, egal ob über Chat oder über Voice Agents, das wird jeder haben in den nächsten Jahren. Und
ja.
Gleichzeitig hast du aber immer mal so komplexe Fälle, Eskalationen, menschliche Tragödien in jeder Industrie, wo du sagst, da willst du erstmal halt einen Mensch dran lassen. Auch das ist nicht in Stein gemeißelt und für die Ewigkeit. Aber ich glaube schon, dass das viele Unternehmen halt irgendwie machen werden. Und trotzdem betont auch nochmal der CEO Siem Jatkowski, dass sie weiterhin sehr bestrebt bleiben, KI-Technologie einfach zu integrieren. Und ich glaube, das ist auch nicht nur IPO oder Pre-IPO-Gewäsch. Die planen zum Beispiel jetzt bis zum Ende dieses Jahres eine erste Version von so einem fully-fledged digitalen Finanzassistenten zu entwickeln für die Klarna-App, der Kunden dann wirklich so diese besten Zinssätze, die besten Versicherungsprämien direkt auch verhandeln kann, halt über APIs angebunden an all die anderen Partner. Und das ist auch schon wieder ein richtig geiler Schritt. Und da musst du sagen, das kann das Ding auch einfach schneller, objektiver, unabhängiger und einfach wirklich individueller.
Und auch das finde ich interessant. Also ich glaube, so vor 12 Monaten, wenn wir in der Branche gesprochen haben, ich glaube, das ging wahrscheinlich über alle Branchen, ging es immer sehr stark um Prozessoptimierung. Wie kann ich jetzt irgendwie den Support effizienter gestalten, die Arbeitsabläufe? Und das Schöne daran ist, und die News, die du mitgebracht hast, gehen ja genau in diese Richtung und auch das, was wir letzte Woche hatten. Man sieht jetzt Use Cases, die draußen bei den Nutzerinnen und Nutzern ankommen. Das ist spannend, wie du es gesagt hast, wenn deine Banking-App auf einmal dir Antworten geben kann, die du vorher irgendwie mit einem Berater hättest erst besprechen müssen oder herausfinden müssen, dann ist das ein riesen Use Case und Klarna und viele andere gehen ja genau diesen Weg. Ja. Also von der Seite, ich stimme dir zu, also es gibt passiert sehr viel mehr. Und du hast eben gerade gesagt, Visa, das hatten wir ja letzte Woche mit den AI-Agents. Visa ehrlicherweise sind nicht die einzigen. Mastercard und PayPal arbeiten ja auch dran. Und das ist auch eine Nachricht von dieser Woche, PayPal und Perplexity sind jetzt Best Friends Forever. Soll heißen, man kann zumindest in den USA, das ist immer ganz wichtig, also Europa, wir haben ja noch sowas wie den EU-AI-Act und noch so die ein oder andere Regulierung, die da wahrscheinlich eine Rolle spielt. Aber in den USA ist es so, du hast ja, wenn du nach Produkten bei Perplexity suchst, das ist ja schon integriert, du hast ja schon eine richtige, quasi eine E-Commerce-Plattform. Und jetzt sollst du ab Sommer diesen Jahres auch die Möglichkeit haben, direkt aus Perplexity heraus zu bezahlen, also Produkt zu kaufen und das halt über PayPal. Und das ist insofern spannend. Ich meine, wir kommen ja beide eher so aus dem Banking, aber im Zahlungsverkehr oder auch im E-Commerce geht es ja sehr stark und sehr viel um dieses ganze Thema Payment Orchestration, also optimale Zahlungsmittelmix, wem spiele ich welches Bezahlverfahren aus, weil es kostet ja alles immer Geld. Und das wird ja hier gerade overruled. Also du kaufst irgendwas, der Shop kriegt gar nichts mehr mit davon, ja, sondern der schickt nur noch im Prinzip die Ware raus und kriegt eine PayPal-Transaktion. Ja. Und das finde ich schon einen krassen Move, ehrlicherweise.
Ja, also der Shop wird zum reinen Fulfillment Center. Also wir verlinken in den Shownotes mal diese Pressemitteilung von Payments.com, die du gefunden hast. Und das finde ich auch so ganz spannend, weil der Perplexity-CEO Aravind Srinivas und der CEO von PayPal, ich habe gerade vergessen, wie der heißt, der aktuelle, die sprechen darüber dann auch,
Chris,
wie die Zukunft von E-Commerce, Chris oder so, genau, aussieht. Und die nennen das Ganze, das finde ich auch so ganz gut, Conversational Commerce. Und das, wenn man sich das mal weiterdenkt, dann stimmt das, ja. Es ist einfach, glaube ich, die Weiterentwicklung auch von E-Commerce, wo du halt irgendwie Klickwege hast, etc. Das Ganze auch mit dem Agentic AI verbunden, worüber wir in den letzten Wochen ja viel gesprochen haben. Aber du kannst mittlerweile halt einfach wirklich bis zur Zahlung alles einfach nur noch conversational, also über Spracheingabe halt irgendwie machen, ohne dass du auch nur eine einzige Sekunde auf dem eigentlichen Interface respektive Webseite von dem Shop warst, der das Zeug halt anbietet.
Und das hat so viel Impact, ja. Also wenn du überlegst, die Shops, die ja jahrelang auch nachvollziehbar SEO betrieben haben, ja, On-Page-Optimierung, dass du möglichst schnell zu bestimmten Produkten hingeroutet wirst, alles obsolet. Also weil du siehst das gar nicht mehr. Also du siehst nur noch in Perplexity im Prinzip die Ergebnisse, klickst drauf, fertig. Ja. Und im schlimmsten oder im besten Fall, je nachdem, wie man drauf guckt, macht es dann dein AI-Agent von Visa, der dann auch noch das irgendwie völlig selbstständig bestellt.
Ja, total. So, gehen wir mal in die Investment-Banking-Ecke, weil Goldman und JP Morgan spielen nämlich jetzt auch nicht mehr nur noch rum, sondern haben richtig, richtig viele Themen eingeführt. Goldman hat jetzt 5 neue KI-Tools eingeführt. Eines darunter fand ich besonders spannend. Das ist der sogenannte Goldman Sachs AI Assistant. Klingt erstmal wie eine Mischung aus Butler und Bloomberg Terminal. Und ich glaube, das ist es am Ende auch, ne? Das war so das Narrativ, was sich bei mir am meisten versponnen hat. Also das ist die Möglichkeit, dass Mitarbeitende quasi nun auf Zuruf, auf sehr einfaches Prompting alle internen Daten, die so eine Investmentbank halt irgendwie hat, mit Realtime-Daten anreichern kann. Die können Dokumente analysieren lassen, die können sich sofort Übersetzungen aus allen Sprachen, aus allen Herren Ländern, wo sie auch aktiv sind, holen. Was so ein digitaler Junior-Investmentbanker ist, ja, mit Harvard-Abschluss und 24/7-Verfügbarkeit, wenn man so will. Und das funktioniert. Die haben jetzt schon das an über Zehntausende Mitarbeitende weltweit ausgerollt. Merken jetzt schon, dass die Produktivität steigt. Ganz viele Meetings sind einfach komplett weggefallen oder sind massiv kürzer geworden. Die überlegen auch, ob sie jetzt so ein Framework für Meetings einbauen, dass man die wirklich extrem reduziert. Und keiner sucht mehr irgendwie nach irgendwelchen PowerPoint-Folien vom letzten Deal oder sowas, sondern alles ist wirklich perfekt indexiert. Und du kannst es halt direkt über die Unternehmen, also über die regionalen Grenzen des Unternehmens halt irgendwie nutzen, um quasi deinen Partnern auf der Sell-Side und auf der Buy-Side immer die besten Deals anzubieten. Ja, die sagen auch in der Presse, es gibt einen Effizienzplus schon von 20% und Co. Aber ich glaube, völlig unabhängig davon ist das schon der nächste Schritt, vor allem intern, für die Nutzung von Daten, für Optimierung von Prozessen, aber auch für Onboarding von Menschen, die quasi neuen Unternehmen kommen. Ich treffe mich nicht nächste, sondern übernächste Woche mit dieser spanischen Großbank BBVA. in Barcelona, um einfach mal darüber auch zu sprechen, wie die das machen, weil die haben das vor einem halben Jahr schon eingeführt, haben, glaube ich, auch schon ein Drittel der Belegschaft da drauf und die haben ja schon insgesamt über 3000 eigene GPTs durch ihre Mitarbeitenden in der 4o-Umgebung schreiben lassen, um wirklich einfache so Sachbearbeitungsthemen komplett einfach in der Wertschöpfungskette halt irgendwie rauszuholen und die dadurch abzubilden. Also die haben so ihre eigenen kleinen Agents gebaut, haben das bei sich halt irgendwie in die Datenbanken halt überzogen und machen so ganz viele Themen im Retail-Banking, aber auch im Corporate-Banking schon darüber. Und das ist, glaube ich, genau dieses Thema hier, was Goldman jetzt auch, glaube ich, natürlich dann wieder in Goldman-Style auf Steroiden dann auch ausführt.
Mach ruhig weiter, du hast ja noch was mitgebracht.
So ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht etwas, das nennt sich Coach AI. Das ist von JP Morgan, also das, was ich gerade erzählt habe von Goldman, das hat JP Morgan auch schon so ein bisschen länger. Und die haben jetzt was Neues. Und zwar haben sie, ich glaube, während dieser, ich sag mal, Marktturbulenzen, die es ja durchaus gab, seitdem der Clown mit dem Hamster auf dem Kopf jetzt in der die Welt in die
Meerschweinchen
in den Abgrund reitet.
Meerschweinchen,
genau. Ich rede mich in Rage. Anyways, also seit April 25 hat JP Morgan Chase eine KI namens Coach AI quasi entwickelt oder jetzt auch ausgerollt. Und das ist so eine Mischung aus Personal Trainer, Vertriebscoach und gleichzeitig ein CRM-System. Und diese KI analysiert quasi dein Kundenverhalten in Echtzeit. Und es geht wiederum für Retail Banking, für Kleinst- und Kleinunternehmen, mittelständische Unternehmen und auch ein bisschen in die größeren hinein. Und das liefert dir dann quasi als Relationship Manager so eine maßgeschneiderte Empfehlung für deine Gespräche mit diesem potenziell vermögenden Kunden und hilft, daraus einen perfekten Vertrauensmoment empathisch irgendwie zu bauen. Ja? Und die haben das jetzt schon eingebaut. Und haben halt darauf halt in dieser Testgruppe, die machen so AB-Testing, auch im Wealth Management quasi satte 20% mehr Bruttoabverkäufe. Ich weiß nicht immer, ob das so eine gute Nachricht ist und du musst es ja auch dann wieder zyklisch und saisonal betrachten, aber gegenüber der Testgruppe, die ja im gleichen Zeitraum mit ähnlichen vermögenden Wealth Management Kunden im High Affluent Segment stattgefunden hat, haben sie einfach 20% mehr von ihrem Zeug verkauft. Ja, gleichzeitig hatten sie auch einfach mehr Onboarding von neuen Kunden. So. Und jetzt haben sie halt gesagt, dass, das ist so eine Reuters-Meldung, wir verlinken die auch, dass Coach AI gleichzeitig auch noch beim Einsparen geholfen hat. Ja, die sagen halt irgendwie, sie haben das jetzt mal in die Betrugsprävention reingeballert, sie haben das in die Handelsabwicklung, was ja so dieser Holy Grail oder der Kern auch vom Investmentbanking ist. Und sie haben das in die mittelständische Kreditentscheidung mit draufgenommen. Sie gehen dort leider nicht ins Detail und ich kenne in diesem Bereich auch niemanden, der uns das mal bestätigen kann. Aber angeblich haben sie jetzt schon, also ne, JP Morgan-Style, da hat ja alles sehr viele Nullen, 1,5 Milliarden US Einsparungen durch KI gestützte Verbesserungen im Jahr 2024 vorgenommen. Es ist halt gigantisch. Also gleichzeitig orientieren sie sich total an der Renditeseite, also an der, also erstmal an der Seite, wo sie das Geld verdienen. Mehr Onboarding, mehr Abverkauf. Gleichzeitig optimieren sie die Rendite, indem sie halt Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen halt irgendwie reinnehmen. Also es ist irre, wie professionell die das aufbauen. Und ich bin da jetzt auch dran, dass ich mal einen Kontakt finde, der uns das so ein bisschen erklären kann, wie sie das wirklich intern halt irgendwie reingraben. Weil so richtig viel sagen sie da nicht. Es gibt immer nur so ein bisschen Salami-Taktik presseseitig. Also ist gigantisch.
Ich habe noch was mitgebracht, was Witziges. Geht so ein bisschen nicht, also nicht in das Thema Financial, sondern nochmal InsurTech oder Versicherung. Es gibt jetzt inzwischen aus UK eine Versicherung und ehrlicherweise, was heißt witzig, es ist ein guter Use Case, die Unternehmen versichern, wenn ein Schaden entsteht durch zum Beispiel den Einsatz eines KI-Chatbots. Also ne, ihr habt bei euch auf der Webseite der DKB den Chatbot, macht Anlageberatung, der Kunde investiert, geht richtig in die Hose, was nicht passieren wird, aber nur als Beispiel und verklagt euch auf mehrere Milliarden Euro. Wird wahrscheinlich auch nicht so einfach passieren in Deutschland. Aber dieses Unternehmen in UK, Versicherungsunternehmen, versichert eben Unternehmen genau davor. Also wenn durch den Einsatz von AI Schaden entsteht, dass entsprechend dann die Versicherung greift. Neuer Anwendungsfall sozusagen und ein neuer Bereich, der sich da gerade ergeben hat.
Ja, ich glaube, im Versicherungsbereich, gerade beim Thema Claim und Auszahlung und Policenoptimierung, da werden wir noch ganz, ganz viel sehen. Mich wundert es auch, dass da noch nicht so viel Presse halt irgendwie gerade geschieht. Wer da, glaube ich, in Deutschland federführend ist, ist die Allianz. Also zumindest machen die da so ganz viel,
Ja.
und auch auf große Veranstaltungen. Ich glaube, ihr hattet die bei Permanent Banking auch mal eingeladen. Bitkom hat die auch ab und zu dabei. Und das ist schon cool. Also da gibt es ja diese eine Vorständin, Lucy Bakker, und die beschäftigt sich, glaube ich, mal mindestens genauso viel mit KI wie wir beide und hat das in jeglichen internen Schadensprozessen halt irgendwie auch schon drin. Und ich glaube, das ist auch so eine Industrie, die kannst du einfach so hart optimieren und Effizienzsteigerung rausholen.
Das Thema Fraud spielt natürlich bei Versicherungen eine riesengroße Rolle, also Versicherungsbetrug, der, ja, wo KI halt helfen kann, den aufzudecken, weil halt bestimmte Hergänge einfach nicht logisch sind oder einfach nicht passen. Das ganze Thema Optimierung hatten wir gerade. Also ich bin 100% bei dir, da ist wirklich noch extrem viel Luft nach oben. Und auf der anderen Seite ein riesengroßer Bedarf. Also wir werden Bedarf an neuen Versicherungen sehen. Also jetzt hier im B2B-Umfeld hatten wir gerade das Beispiel, aber auch im privaten Umfeld. Also von der Seite kann ich mir das, also bin ich zu 100% bei dir. Und ehrlicherweise, ja, es ist noch ein bisschen ruhig. Aber ich glaube, da passiert noch einiges in den nächsten Monaten.
Genau. Gehen wir mal zum Wertpapiergeschäft. Du hast das gerade so ein bisschen lapidar gesagt. Das ist in Deutschland, und ich muss sagen, zum Glück zurzeit noch nicht möglich. Also sowohl der DKB-Chatbot als auch alle anderen wahrscheinlich machen keine Wertpapierberatung, sagen auch nichts zu Wertpapier, du kannst da nichts fragen, weil das ist tatsächlich regulatorisch so ein Minenfeld, dass das ein Thema ist, das ist tot zurzeit in der EU aufgrund des EU-AI-Acts. Nicht so in China. Da habe ich nämlich jetzt ein paar Stories gefunden, die klingen so ein bisschen wie so Science-Fiction-Plots. Ihr erinnert euch ja an dieses Modell DeepSeek und DeepSeek R1, was ja gerade so diesen handfesten Umbruch überall gestaltet, vor allem tatsächlich eben auch im Finanzsektor. Und vor allem tatsächlich bei Brokerhäusern und großen Fondsmanagern. Es gibt so einen Online-Broker, der heißt Tiger Brokers, relativ groß in China. Und die haben das Sprachmodell DeepSeek R1 vollständig auch in ihren Chatbot integriert. Und damit so die Latte für den digitalen Kundenservice sehr, sehr hochgelegt, weil dieses Modell nicht nur den Menschen aktuelle Kurse liefert, Marktdaten, sondern total analyseseitig auch rangeht an historische Marktdaten, Muster erkennt und dann daraus konkrete Anlagevorschläge, so richtig im Daytrading-Bereich, dir halt gibt. Das heißt, du kannst halt irgendwie gleichzeitig sagen, okay, ne, machen wir jetzt irgendwie gerade mal eine aktuelle Daytrading-Strategie auf das Thema Biotech und wie sieht es da heute aus? Ich habe gesehen, da gab es Verwerfungen gerade am Nikkei, demnächst öffnet irgendwie die Börse in den USA, was mache ich denn jetzt gerade? Und dann spuckt dir dieses Ding, habe ich das in Screenshots dann gesehen, quasi als Kunde genau aus, wie du dich verhalten solltest, wann wahrscheinlich der beste Zeitpunkt ist zum Kaufen, Verkaufen, welche Aktien jetzt gerade am besten gehebelt sind, welche Optionsscheine du kaufen könntest, auch ohne irgendwelche Disclaimer. Und das ist dann natürlich krass, ne? Also ich glaube, also und angeblich haben das auch schon andere Dutzende chinesische Investmenthäuser, so ein paar kleinere, in ihren Vertriebsprozessen dann verankert. Also das ist tatsächlich dann schon so ein richtiger Conversational Agents im Wertpapiermanagement, was natürlich wahnsinnig gefährlich ist und extrem hohe Risiken mitbringt. Und trotzdem muss man wieder sagen, ne, während wir im Westen noch so über die richtige Prompt-Strategie und den EU-AI-Act diskutieren, baut China einfach mal eine brutal nächste Generation KI-basierter Finanzberatung auf. Ne?
Ja, weniger Regulierung, du hast es gerade gesagt, führt wahrscheinlich auch zu einer etwas größeren Offenheit. Ich bin gespannt, was noch da passiert. Und USA, ja, ehrlicherweise auch. Also du hast ja die Projekte angesprochen, die jetzt in der Trump-Administration, ich weiß gar nicht, ob das was Gutes ist, dass man da jetzt die Regulierung gelockert hat. I don't know. Wollen wir zum allgemeinen Teil überspringen?
Sehr gerne, mein Schatz.
Ich freue mich schon so ein bisschen. Letzte Woche haben wir etwas in einem Nebensatz erwähnt, ich weiß gar nicht, ob es ein Nebensatz war, aber es geht um ein Protokoll namens MCP und dieses Protokoll wurde von Anthropic vor wenigen Wochen ehrlicherweise gelauncht, also ist gar nicht noch nicht so alt und MCP steht für abonniert diesen Kanal, also unseren Podcast oder aber alternativ für Model Context Protokoll. Und was macht es, also nicht mal in a nutshell, aber was macht es? Das Problem bei allen Sprachmodellen ist, sie können nichts ausführen. Das heißt, ich kann natürlich mit ChatGPT, mit Grok, mit Anthropic, mit Perplexity, egal, letztendlich natürlich in eine Konversation gehen und mir eine Beratung holen. Aber wenn es darum geht, dass etwas ausgeführt werden muss, da gibt es dann eher so Hinweise wie, ja, hier ist der Code, kopiere dir den in Xcode oder hier, wenn du das machen möchtest, dann dann PowerPoint beispielsweise, dann sieh zu, dass du die Headline da machst in der Größe, aber diese Interaktion aus diesen jeweiligen Tools funktioniert halt nicht. So ein bisschen was geht, also insbesondere jetzt bei OpenAI, ChatGPT, du kannst Bilder erstellen, du kannst auch ein einfaches Textdokument erstellen, aber es ist halt eben nicht verknüpft mit deinem Computer. MCP setzt genau dort an und ich habe mir das ein bisschen im Detail angeguckt und war ehrlicherweise geflasht, was schon alles geht. Also was es braucht, ist die Desktop-Version von Anthropic, von Claude. Die installiert man sich und es braucht in der Tat einen Pro-Account, der kostet irgendwie 20 Euro im Monat. Und dann kann man unterschiedlichste MCPs mit Claude verknüpfen. Du musst dir das so vorstellen, es gibt eine Datenbank, da sind mittlerweile über 1000 Dinger drin. Und dann kannst du, das ist noch ein bisschen nerdig, also die Verknüpfung ist nicht immer ganz so leicht, wobei es kommt immer auf das jeweilige Tool an, aber dann kannst du im Prinzip dein Claude mit dem jeweiligen MCP verknüpfen und dann kannst du im Chat sagen, pass mal auf, guck mal auf meinem Rechner, ich suche eine Datei mit dem Inhalt XY, wenn du die gefunden hast, erweitere die um Text, keine Ahnung was, oder formatiere die anders. Und dann fängt Claude, also die Desktop-App, auf deinem Rechner an zu suchen, findet das Word-Dokument, benennt es um, formatiert es und was weiß ich. Das ist noch ein Anwendungsfall, der relativ einfach ist. Was aber krass ist, es gibt da draußen ja viele, viele, viele Anwendungen. Und ein Beispiel für eine recht komplexe Anwendung ist Blender. Blender ist ein 3D-Modeling-Programm, was keine Sau bedienen kann. Also ich definitiv nicht. Open Source. Und damit kann man sehr komplexe 3D-Animationen, Modelle rendern. Und dafür gibt es auch ein MCP. Und dann kannst du hergehen und kannst sagen, ich brauche jetzt eine Animation von einer Kugel, die irgendwie hüpft. Die Kugel ist rot, es soll ein Lichteinfall sein. Und dann arbeitet im Prinzip Claude völlig autark und herauskommt ein fertiges, also du siehst nicht, wie die Maus sich bewegt, sondern du siehst im Prinzip innerhalb von Blender, wie sich alles gerendert wird, wie alles erstellt wird und du bekommst im Prinzip das fertige Ergebnis, nur auf Basis deines Prompts. Und dafür gibt es, wie gesagt, eine Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen. In UK gibt es bereits die erste Bank oder ich habe sie in den Shownotes mit reingepackt, habe den Namen gerade nicht parat, die aber auch ein entsprechendes Plugin anbietet. In Deutschland zum Beispiel Lexware, wo du dann sagen kannst, okay, erstell mir jetzt eine Rechnung an XY und dann wird eine entsprechende Rechnung erstellt. Und das ist total krass. Weil du kannst jetzt auch Aktionen miteinander verknüpfen. Du kannst also jetzt sagen, erstell mir ein 3D-Modell, pack das in die Rechnung, macht nicht so viel Sinn. Aber du kannst dir halt die Aktion miteinander verknüpfen und brauchst überhaupt keine Kenntnisse mehr. So, und was sich jetzt noch so ein bisschen nerdig anhört, und es ist in der Tat noch nerdig, das ist ja gerade der Anfang. Und jetzt denk mal ein Stück weiter. SAP, also wirklich komplexe Programme, die ich nicht bedienen kann. Ja, ich weiß nicht, ob du mal reingeguckt hast, also relativ komplexe Programme, Finanzbuchhaltung, wenn du da keine Ahnung von hast. Das ganze Thema Steuern. Mhm. Also du hast so viele Use Cases, wo du jetzt quasi aus deinem Chat heraus, aus Claude heraus, in Zukunft vielleicht aus ChatGPT, auch da gibt es mittlerweile so Bridges, da kannst du das direkt in ChatGPT schon nutzen, obwohl ChatGPT die Funktion gar nicht nativ anbietet und kannst dann in deinem Chat sagen, okay, mach mir XY und dann legst du dich hin oder lehnst dich zurück und es wird letztendlich agiert und Oberflächen verschwinden. Also du hast im Prinzip, du siehst nur noch das fertige Ergebnis und das finde ich maximal beeindruckend und das war so einer meiner Aha-Momente, weil ich dachte, mit diesen ganzen Agenten, da sind wir noch gar nicht so weit. Aber wenn ich überlege, was jetzt schon geht, finde ich das beeindruckend.
Ja, ich finde auch, das ist so eine Weiterentwicklung. Also ich habe davon ehrlicherweise vorher gar nichts gehört, aber nachdem wir gestern ein bisschen gequatscht haben, habe ich mir auch ein bisschen reingelesen und ich habe jetzt auch gesehen, dass auch echt andere große Namen mittlerweile dem Beispiel jetzt von Claude oder Anthropic gefolgt sind. Also auch OpenAI, AWS, Azure, Microsoft, Google bedienen jetzt diese Schnittstelle und haben so SDKs gebaut, in Python, Java und Swift für dieses MCP. Das heißt, du hast jetzt unendlich viele MCPs. Das ist ja quasi ein Server erstmal, glaube ich, so ein Endpunkt, der dann so sich total wild weiterentwickelt. Und wenn du das, wie du es gerade beschrieben hast mit SAP, ich glaube, jeder große Konzern oder also jede Industrie hat ja so ganz, ganz viele Prozesse, die anhand von entweder externer oder interner Software funktionieren, wo du ganz viele Zwischenschritte aber machen musst, wo du irgendwie ganz viele Sachen gleichzeitig aufhaben musst. Und wenn du all das da quasi reinhämmerst und durch MCP-APIs verbinden lässt, die natürlich sauber gewartet werden müssen und immer irgendwie auch gemaintained, aber wenn das klappt, dann ersetzt du dadurch auch komplett dieses Agentic-Thema, weil du halt einfach sagst, du baust einmal den Klickweg fertig, hoffentlich dann halt einfach in einfacher Sprache, auch conversational, und dann lässt du das Ding einfach laufen, lässt es wahrscheinlich sogar noch optimieren und hast dann mal eben halt irgendwie eine Sachbearbeitungsstelle beziehungsweise halt irgendwie diese ganze Funktion einfach komplett ersetzt. Und das ist von dramatisch bis innovativ ist alles irgendwie mit dabei, aber es ist total spannend, das auch zu sehen. Ich habe auch diesen einen Use Case mir mal angeschaut und ja, du siehst nicht diesen Mauszeiger, wie du es beschrieben hast, das hatte ich gedacht, aber wozu? Ja, du brauchst ja eigentlich nur sehen, wie dieses Endprodukt zusammengeklöppelt wird, um dann den Prozess zu haben, und den könntest du dir ja sogar, ich sag mal, als Bank oder als reguliertes Unternehmen dann in deinem internen Kontrollsystem über schriftlich fixierte Ordnung halt genauso als Prozessmodellierung auch ablegen. Ne?
Genau, und das Krasse ist halt, es ist nicht nur, dass du sagen kannst, mach etwas, sondern du kannst auch sagen, ich möchte etwas machen, zeig mir, wo das ist. Mhm. Und dann springt es genau in diesen Punkt rein. Also das ist verrückt, was damit geht, und Oberflächen oder die Interaktion, also die Oberfläche verschwindet ja nicht ganz, aber die Interaktion verändert sich total. Und jetzt denk mal an, ist gar nicht mal so im Endkundensegment, das ist das eine, ja, aber auch im Business-Umfeld, Financial Reports, die unglaublich aufwendig sind zu erstellen, ja, weil da brauchst du ja, wie gesagt, eine unglaubliche Kenntnis. Jetzt kannst du sagen, ich möchte wissen, beispielsweise bei deinen Kunden, wie viele Kunden haben wir gerade im Alter von zwischen, wo du jetzt einen Auftrag rausgibst, wo sich jemand hinsetzt, da gibt es vielleicht bei euch ein Dashboard, das alles zusammenklickt und eine Stunde, zwei Stunden, keine Ahnung, später bekommst du das Ergebnis. Hier wäre es so, du schreibst den Prompt und fertig. Hm. Also das ist super faszinierend und auch, wie gesagt, im Endkundensegment oder im B2C-Umfeld, ich denke immer sehr stark an das Thema Steuererklärung, vor dem Hintergrund, dass ich meine bald machen muss, wie krass du Sachen vereinfachen könntest.
Ja, total.
Wahnsinn.
Total.
Also man merkt, ich bin ein bisschen begeistert. Schaut es euch an, wenn ihr Lust und Muße habt. Es gibt auch eine MCP-Datenbank, MCP-SO heißt die, wenn ich das richtig habe, genau. Und verlinken wir in die Shownotes. Schaut es euch an. Da sieht man wirklich ganz, ganz viele, viele unterschiedliche Tools, die man nutzen kann und damit auch dann verknüpfen kann. Und ja, es lädt zum Spielen ein.
Und wie gibst du, also du sagst, du musst dir irgendwie Claude als App aufs MacBook laden. Und dann gibst du dem hundertprozentigen Zugriff auf dein Mac, oder?
Also erst einmal kommt die aktuelle Claude-Version schon mit drei vorinstallierten MCPs letztendlich mit. Du hast es gerade genannt, das ist das Google. Du kannst es direkt mit deinem Google-Konto verknüpfen, also Google Suche, Google Mail, Google Kalender und Google Drive. Und dann kannst du schon mal sagen, alles klar, ich suche hier eine bestimmte E-Mail mit einem im Zeitraum von, also du kannst halt sehr, sehr einfach halt prompten und kriegst das Ergebnis dann angezeigt. Ne? Nach dem Motto, hier, ich suche hier eine bestimmte, keine Ahnung was, irgendwie im Winter 97, ja, und dann kriegst du entsprechend die E-Mail oder das Ergebnis angezeigt. Ja. Das gleiche für Kalendereinträge und für Google Drive. Und das ist schon mal da. Und dann kannst du halt hergehen und sagen, okay, es gibt unterschiedliche MCPs, die lassen sich auch unterschiedlich installieren, aber im Grunde ist es genau so, der Installationsweg ist mal etwas komplexer, mal weniger komplex, aber dieses Beispiel mit dem Zugriff auf Dateien, das ist ein ganz einfaches Skript, da klickst du, machst im Prinzip einen Doppelklick drauf und dann wird es in das Entropic, in Claude integriert, und dann kannst du auf deine Festplatte letztendlich zugreifen, beziehungsweise Claude kann zugreifen, und dann kannst du halt Dateioperationen ausführen. Und jetzt pass auf, ich bin ja so ein ab und an spiele ich ja zwischendurch schon mal ein bisschen, und dann geht es auch darum, du musst schon mal Konfigurationsdateien modifizieren, also optimieren, weil das Spiel sonst nicht läuft. Was du jetzt machen kannst, ist zu sagen, okay, ich habe hier das und das Spiel, pass mir mal die Config so an, dass es bei meinem Rechner etwas optimierter läuft. Was dann passiert ist, dass Claude im Internet nach der Information sucht, die Information dann findet, die ganzen Strings, was man machen muss, um beispielsweise zu optimieren, und trägt es dann selbstständig in die Config ein. Das heißt, du musst gar nichts mehr machen. Du sagst nur noch, das ist das Spiel, das ist das Tool, was ich einsetze, das ist die Konfigurationsdatei und jetzt optimieren wir die. Fertig.
Muss halt aufpassen, dass es dir nicht übers Terminal komplett die Config zerschießt und du dann halt irgendwie nie wieder zurückkommst.
Anderes Beispiel, sagst, brauchst ein Word-Dokument, auch das Word-Dokument mit dem Namen, was ich, Imkerei 2025 und schreib mir mal da ein bisschen was zur Honigbiene rein und 2 Minuten später hast du halt ein Word-Dokument und da stehen schon mal die Basics drin. Und das liegt direkt, du kannst auch sagen, wo das liegen soll. Dann kannst du sagen, okay, das Word-Dokument liegt in meinem Dokumentenordner oder soll halt woanders liegen und dann fertig.
Geil. Ja, spiel mal damit ein bisschen rum und halt uns auf dem Laufenden.
Total gern.
Apropos spielen, tolle Überleitung. Ich habe eine ganz wilde Idee gefunden von Forschenden der University of California aus San Diego. Und zwar haben die eine wilde wie auch ziemlich geniale Idee gehabt. Die haben nämlich verschiedene KI-Modelle mal in einen Gerichtssaal geschickt. Also jetzt nicht so ein EuGH oder Bundesgerichtshof, sondern in ein Videospiel. Da gibt es ja so ein total witziges Spiel, was ich vorher auch nicht kannte. Das heißt Phoenix Wright Ace Attorney. Das ist also so eine Art Anime-Gerichtssaal-Krimi-Videospiel, hätte ich es jetzt mal so beschrieben. Und da geht es darum, Beweise zu sammeln, Aussagen zu überprüfen, logische Widersprüche aufzudecken. Also so ein bisschen so dieses, ne, wie wird man irgendwie Anwalt oder Richter, und das kann man da so ein bisschen üben. Mit einem Spiel, was so wirklich knallharte Kombinationsgabe, Textverständnis und vor allem strategisches Denken verlangt. Finde ich ziemlich cool. Es ist also auf jeden Fall perfekt, um zu testen, auch wie schlau und wie nützlich so ein Sprachmodell wie zum Beispiel das O1 von OpenAI oder Gemini wirklich sind, wenn es nicht nur irgendwie um den nächsten blöden Prompt fürs nächste Rezept oder ne, was ist eigentlich Quantenphysik-Definition geht, sondern wirklich um etwas, was so auch so nachhaltige, echte Reasoning, also Denkprozesse erfordert. Und ich muss sagen, die KIs haben sich echt nicht schlecht geschlagen. Ne? Vor allem das OpenAI-Modell O1 konnte bei sehr kniffligen Fragen total gut punkten. Ne? Das hat so logische Brüche sehr schnell erkannt. Das hat dann so Zeugenaussagen sehr korrekt interpretiert, trotz unterschiedlichster, keine Ahnung, salopper Sprache. Und konnte dann auch die richtigen Schlüsse aus diesen Beweisen ziehen. Und man muss schon sagen, also die haben einfach jedes Modell da durchlaufen lassen. Und es gab einen klaren Punktsieg für OpenAI. Zumindest was die reine Leistung angeht. Aber wie oft im Leben und auch in der IT gibt es natürlich einen Haken. O1 ist ja sauteuer, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Die hatten, also was das Thema Rechenleistung einfach angeht. Das heißt, da gab es so diesen einen sehr anspruchsvollen Fall. Da hat das Ding halt irgendwie Rechenleistung im Gegenwert von $45 verbraucht. Gemini 2.5 Pro hat den gleichen Fall für $8 gelöst. Und auch nicht wesentlich schlechter, ja. Und das bringt uns ja immer so ein bisschen zu der Gretchenfrage in der Welt der KI. Ne? Was ist wichtiger, maximale Präzision oder die wirtschaftliche Skalierbarkeit? Aber das Spannende für mich an diesem Test war, das misst halt nicht nur, wie schnell oder wie wortgewandt eine KI ist, sondern wie sie wirklich, und jetzt mache ich für alle ne, Zuhörer, denkt, also Gänsefüßchen, denn dieses Ace Attorney, da geht es ja viel mehr um eine reine Wissensabfrage, denn es geht um das Erfassen wirklich von Zusammenhängen über verschiedene Dialogebenen hinweg und am Ende so ein Erkennen von sehr subtilen Widersprüchen, was ja, also ich würde sagen, fast so ein bisschen Menschenkenntnis ist oder Bauchgefühl, würden wir beide, glaube ich, sagen. Das heißt, wer da nur mit so einer Copy-Paste-Strategie arbeitet, der fliegt natürlich sofort irgendwie auf.
Klar.
Und ganz am Ende ist dieser Test also auch einfach viel näher so am echten Alltag, ne? Wo es diese typischen gängigen Benchmarks gar nicht funktionieren, weil im Job, im Studium, im Leben haben wir immer Situationen, die komplex sind, die mehrdeutig sind und auch überraschend. Und wo es nicht nur darum geht, alles perfekt zu analysieren, sondern auch so ein bisschen so dieses Bauchgefühl und diesen gesunden Menschenverstand zu haben. Und wenn das jetzt auch noch was ist, was KI irgendwie errechnen kann in den probabilistischen Modellen, hoppla, ja.
Den gesunden Menschenverstand.
Genau.
Ja, Wahnsinn. Ich habe noch 2 Sachen mit, die ich gerne bringen würde. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon seit fast einer Stunde am Sprechen.
Wow.
Ich kann es auch schnell machen, tatsächlich. Aber ich finde es super spannend. Deepfakes sind ja in aller Munde und etwas, was ja auch immer wieder erschreckend sind. Aber das macht überhaupt nichts, weil das ZDF sich gesagt hat, weißt du was, wir machen mal eine Sendereihe, die da heißt Deepfake Diaries. Und worum geht's da? Es geht um historische Personen, Rosa Luxemburg oder Oskar Schindler. Und was sie getan haben ist, sie haben also Schauspielerinnen und Schauspieler auf den Stuhl gesetzt, die dann letztendlich erzählen als Oskar Schindler oder Rosa Luxemburg und haben dann aber, weil man ja die Bilder hatte und auch viele Tonaufnahmen, haben dann entsprechend die kompletten Schauspieler angepasst, sodass, wenn du dir die Dokumentation über Oskar Schindler anschaust, da sitzt dann auf dem Stuhl eine virtuelle Person, die halt aussieht wie er, die sich so anhört wie er und die dann aus seiner Perspektive erzählt, anhand von Briefen, die er geschrieben hat, wie das eigentlich damals im Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Das ist erstmal super spannend, weil es sieht total überzeugend aus und es gibt auch nochmal eine ganz andere Nähe. Aber wo Licht ist, ist bekanntermaßen auch Schatten. Und den ersten Gedanken, den ich hatte, also irgendwann im Dark, wie heißt es, Dark-GBT, gibt es dann irgendwann Hitler, der dann der AfD irgendwie sagt, was wir als nächstes machen müssen. Weil, ganz ehrlich, also du kannst die Technik natürlich für was Positives einsetzen, um eine gewisse Nähe zu generieren und auch eine gewisse, wie sagt man, immersive Erfahrung. Auf der anderen Seite natürlich auch genau umgekehrt. Du kannst jetzt im Prinzip jeden Diktator wieder auferstehen lassen und auch von denen gibt es ja durchaus mehr als eine Tonspur. Also beeindruckend, ganz normal bei YouTube aufrufbar. Sollen noch weitere, momentan gibt es glaube ich 2 Folgen, wie gesagt, Rosa Luxemburg und Oskar Schindler, weitere sollen kommen. Schaut es euch an.
Ich bin gerade auf der Seite vom ZDF, es gibt schon 5, also auch echt spannend.
Okay.
Rudi Dutschke ist dabei, Otto von Bismarck. Also echt cool. Ja, starkes
Dann,
Ding.
Wo wir gerade beim Schauen sind oder bei Dokumentationen, Filme, Serien, Netflix hat etwas oder wird in Zukunft etwas bringen, nämlich sie möchten KI nutzen, um Werbung zu optimieren. Es gibt ja nicht nur die kostenpflichtigen oder die teuren Abos, sage ich mal, sondern es gibt ja auch, glaube ich, ein günstigeres Abo mit entsprechender Werbeunterbrechung, ähnlich wie es ja auch Amazon Prime macht. Und Netflix möchte das etwas anders machen in Zukunft, nämlich indem sie die Werbung über AI so erstellen, dass sie sich nahtlos in die Serie und in die Filme einbinden. Also man stellt sich das so ein bisschen vor. Kannst du dich noch an den Film The Truman Show erinnern? Wo Truman zwischendurch immer wieder irgendwas da in die Kamera gehalten hat. Also nicht, du darfst dich also demnächst nicht wundern, wenn du Breaking Bad schaust und zwischendurch dann die Cornflakes-Werbung da irgendwie in die Folge mit eingebettet wird. Also das ist das, was Netflix machen möchte.
Krass. Also da bin ich gespannt, wie das aussieht. Also ich meine, die haben ja schon vor einer Weile announced, dass sie viel mehr Werbung vor allem halt in diese billigen Abos, die haben ja so verschiedene Abonnements mittlerweile, einbauen wollen und dass sie glauben, dass die Schmerzgrenze noch lange nicht erreicht ist. Aber das ist ja nochmal ein spannender Strategiewechsel.
Absolut. Hast du noch was?
Ja, vielleicht noch eine Sache, die ist jetzt nicht mehr ganz ganz neu, ist schon, glaube ich, 4 Wochen alt, aber ist auch mal irgendwie was Schönes. Ne? Es gibt also wo man auch einfach sagt, dass KI wirklich wissenschaftliche Fortschritte zeigt. Es gibt so ein japanisches MedTech, also Medizintechnologie-Startup, das nennt sich Kreif und es hat kürzlich 22 Millionen US-Dollar in einer großen Finanzierungsrunde eingesammelt, um seine KI-geschützte Krebsfrüherkennungstechnologie weiterzuentwickeln. Und die wollen jetzt auf den US-Markt damit expandieren. Und was die tun, die wollen Krebsfrüherkennung viel schneller und günstiger machen und halt mit Urin statt mit Blut. Das heißt, die setzen auf so eine Analyse von so Mikro-RNA, heißt es. Das schwimmt irgendwie auch im Urin rum und können damit verschiedenste Krebsarten in einem sehr, sehr, sehr frühen Stadium erkennen. Und das Hauptprodukt von Kreif, das nennt sich MySignal, das ist auch schon in Japan erhältlich. Das kann so das Risiko für 7 verschiedene Krebsarten erkennen. Ne? Bauchspeichel, Lunge, Brustkrebs, also diese typischen Dinge. Und dieser Test ist einfach nicht invasiv. Der kann von so zu Hause ausgeführt werden. Du kannst das Ding nach Hause schicken lassen, kannst es selbst machen. Und dann kannst du zur Not ne, bei irgendwelchen Dissonanzen dann irgendwie zu einem Arzt gehen. Aber das ist schon wirklich spannend und kann natürlich das ganze Thema Frühvorsorge für Krebs einfach auch revolutionieren und wahrscheinlich auch damit diese Krankheit nochmal wesentlich halt irgendwie eindämmen. Und also die wollen jetzt wirklich mit diesem frischen Kapital die Technologie in den USA einführen, hat glaube ich sogar schon ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Kalifornien gebaut und wollen jetzt verhandeln, glaube ich, gerade zu klinischen Studien in der USA und um eine Zulassung natürlich dann auch.
Dann, wir sind fast am Ende. Ich hätte noch, wenn ich darf, noch 1-2 Tools, die ich bringen würde.
Tools, klar, let's go.
Ja, du hast aber auch eins mitgebracht, wenn ich das richtig sehe.
Ich habe es dir hingeschrieben, ich dachte, du guckst es dir an.
Nee, hab ich nicht, muss ich noch. Mach mal nächstes Mal. Oder hast du
es? Ja, machen wir nächstes Mal. Ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe es nur reinkopiert. Ich habe gehört, dass es cool sein soll, aber man muss sich ja immer überall anmelden. Und ich habe, also meine Hemmschwelle ist ein bisschen höher als deine.
Ja, ich bin da völlig schmerzbefreit.
Du hast ja, glaube ich, wie viel KI-Subscriptions mittlerweile? Zweistellig noch?
Nee, ne? Also oft ist ja, du kannst ja erst mal kostenlos testen und ich nehme ja deine E-Mail-Adresse und deswegen ist das Ding, das ist nicht so schlimm. Ich habe zwei, die ich ganz spannend finde. Einmal Genspark AI. Genspark AI ist sowas wie Perplexity auf Steroide, wird momentan ziemlich gehypt. Was macht Genspark? Es ist im Prinzip eine Verknüpfung unterschiedlicher KI oder AI-Agents. Und man kann unter anderem sich Präsentationen erstellen lassen, Tabellen erstellen lassen, aber nicht so, wie man das von ChatGPT kennt, wo man so eine weiße Präsentation mit irgendwie völlig unformatierter Schrift bekommt. Genspark macht das wirklich gut. Also da kommt schon was rauf, wo man sagt, okay, das könnte jemand gemacht haben, auch was so Tabellen betrifft. Und in den USA kann man auch Genspark nutzen, um beispielsweise Termine zu machen. Also das heißt, Genspark ruft dann im Restaurant an beispielsweise und macht einen Termin für dich. Also das Ding kann auch telefonieren. Und es kommen jetzt immer mehr Agents und Task-Möglichkeiten dazu. Es wird also weiterentwickelt. Und es basiert eben, ähnlich wie Perplexity, es ist nicht ein LLM dahinter, sondern eine Vielzahl. Und das ist ganz cool, weil Genspark halt für den Zweck, den du gerade machst, also wenn du sagst, okay, mach mir mal ein Video aus dem Bild, dann guckt dich Genspark das Bild an und sagt, okay, dafür passt vielleicht Grok als bildgenerative oder videogenerative AI am besten oder halt ein anderes Modell. Das wählt also auch selbstständig aus. Und im ersten Test, muss ich sagen, war ich ziemlich begeistert. Schaut es euch an. Und ich muss das vorweg schicken, also das ist jetzt hier kein, wie sagt man, keine freudsche Fehlleistung, hätte ich fast gesagt. Es gibt ein Tool namens Enhance
CV. Jetzt nimmst du mir meine eigene Punchline, ey.
Ja,
ich bin gerade so schön vorbereitet.
Ich wusste, dass du das bringen willst. Aber Sascha, vielleicht für dich ganz interessant. Das heißt, du kannst, Menschen können dort ihren CV hochladen und das Tool analysiert dann, also ist da alles Wichtige drin. Also soweit so schön, aber was halt cool ist, du kannst halt eine Job Description reinpacken, also für den Job, für den du dich bewirbst und dann gleicht es den halt auch nochmal ab, weil, ja, also hast du ein CV, wo irgendwie drin steht, dass du super gut im Turnen bist, hilft dir halt nicht, wenn du irgendwie am Rechner sitzt. Also das heißt, es wird auch nochmal, es guckt halt kontextuiert und gibt Ratschläge, wo man noch was besser machen kann. Das als Möglichkeit, seinen CV zu pimpen.
Ja. Sieht echt cool aus. Also die Webseite ist spannend.
Ja, ich habe noch einen klitzekleinen Doomsday. Ich weiß nicht, heute ist mein Redebeitrag etwas hoch, aber ich schaut es euch einfach an. Ich weiß gar nicht, ob es so richtig Doomsday ist. Die Lösung Pika kennt ihr. Haben wir auch schon ein paar Mal vorgestellt. Da kann man so lustige Videos erstellen aus den Bildern, wie man sie irgendwie, wie man als Kuchen zerschnitten wird oder die Partnerin als Luftballon durch die Welt fliegt. Und Pika hat jetzt ein neues Werbevideo gemacht für ihre eigene Plattform. Und dieses, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist also entweder maximale Selbstironie oder sie wissen mehr als alle anderen da draußen. Also was man kann es gar nicht so genau, also schaut es euch wie gesagt an. Was man sieht, ist eine Protagonistin, die im Prinzip in ihrer Wohnung ganz viele Bilder macht und diese Bilder verfremdet. Und man sieht im Prinzip diese Person, wie sie ein komplettes Umfeld letztendlich so macht, wie ihre Fantasie es letztendlich möchte. Und ganz zum Schluss sieht man dann die Person tatsächlich, in welchem Umfeld sie lebt. Also so eine postapokalyptische Szene, die dann letztendlich zeigt, auch der Claim am Ende nach dem Motto, da mach dir doch deine eigene Realität. Also das ist schon ein bisschen absurd, wenn man sich das Video anschaut. Ich kann es nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie ernst sie das meinen. Ja, so,
stark.
Jetzt genug von
so,
mir.
So, haben wir wieder die Stunde geknackt, zum vierten Mal, glaube ich. Deswegen mache ich jetzt mal kurz einen Prozess hier für alle, die bisher durchgehalten haben. Ne? Das war's für heute. Vollgepackt mit News, viele Finanznews, ein bisschen was von OpenAI, Nerdstuff, den Mike'schen Tools, die niemals fehlen dürfen und natürlich einem Hauch von Doomsday, würde ich jetzt auch sagen am Ende. Wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, wenn ihr uns widersprechen wollt oder einfach mal ein digitales Schulterklopfen für Mike und mich loswerden möchtet, schreibt uns auf LinkedIn, das machen mittlerweile echt viele von euch, sprecht uns an, wir lesen wirklich alles. Wir versuchen auch zwischen den Zeilen zu lesen, ob es Kritik oder Glückwünsche sind. Bis zur nächsten Folge. Bleibt dabei. Ciao.
Ciao.